Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein Name ist Nina Alswede und ich hatte heute wieder das Vergnügen, mit meinem Kollegen Dominik Böcker vorm Mikro zu sitzen. Und wir hatten einen, wie immer, spannenden Gast, und zwar Tanja Ferkau, CEO unter anderem, sage ich jetzt mal, von Impact for Change zum Beispiel. Dominik, wie hat dir das Gespräch gefallen?
Ja, Nina, ich fand, es war ein richtig tolles Gespräch mit Tanja, wobei ich sagen muss, dass Tanja auch wirklich eine Vorreiterin im Thema Social Entrepreneurship und Social Innovation hier in Hamburg ist. Ich glaube, jeder und jede, die sich mit diesem Thema irgendwie beschäftigt, wird Tanja auf jeden Fall schon mal kennen oder gehört haben. Und sie ist unter anderem ja auch eine Gründerin oder eine Mitgründerin oder die Gründerin von Hanseatic Help gewesen, was in Hamburg ja auch bei sehr, sehr vielen Leuten sehr bekannt ist. Dementsprechend fand ich das ein sehr, sehr spannendes Gespräch und auch mit der einen oder anderen Wendung, die ich vorher auch gar nicht so im Kopf hatte. Zum Beispiel das Thema Science City ist jetzt auch wieder aufgekommen.
Ja, genau. Hätte man jetzt vielleicht nicht vermutet, wenn wir heute das Thema Social Entrepreneurship haben. Science City Hamburg-Bahrenfeld, der Stadtteil rund ums DESI, ist ja eigentlich so bei uns, auch bei mir, sehr stark unter dem ganzen Aspekt Deep Tech Innovation verortet. Aber Tanja ist auch da aktiv und bringt genau diese Themen dort mit ein, damit der Stadtteil sich ganzheitlich eben auch im Sinne der Anwohner entwickelt. Und das finde ich super spannend und richtig gut, dass man das seitens Hamburg dann auch so mit auf dem Schirm hat.
Total. Und das war auch nur ein Aspekt in diesem wirklich sehr, sehr kurzweiligen Gespräch. Dementsprechend bleibt dran, hört rein und schreibt uns ganz viele Kommentare nachher zu dem Gespräch unten in die Kommentarleiste. Viel Spaß dabei.
Liebe Tanja, bevor wir in die Welt von sozialer Innovation, systemischem Wandel und Impact Investing einsteigen, stell dich doch bitte einmal unseren ZuhörerInnen vor.
Danke, liebe Nina, das mache ich total gern. Hallo, ich bin Tanja und ich freue mich super doll, hier sein zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich beschäftige mich tatsächlich seit mehr als 30 Jahren mit strategischer Unternehmensführung und schon fast genauso lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist irgendwie so, das ist so mein Thema, mein Herzensthema, meine große Leidenschaft. Ich habe in internationalen Unternehmen gearbeitet. Ich habe tatsächlich aber auch ein paar Non-Profit-Organisationen aufgebaut und habe auch Stiftungen irgendwie mitgegründet. Habe aber nach 10 Jahren im Corporate-Bereich für mich so ein bisschen entschieden, so das will ich eigentlich nicht mehr machen. Habe 2015 in der Geflüchtetenkrise dann die Unternehmensberatung, die ich zwischendrin aufgebaut hatte, zur Seite gelegt und mich dafür entschieden, jetzt mal richtig einzutauchen in die Welt der Gemeinnützigkeit. Habe das 1,5 Jahre mit aufgebaut und habe tatsächlich dort festgestellt, wie viel Kraft eigentlich in der Zivilgesellschaft liegt. Also wie unfassbar viel Power da eigentlich ist. Und habe in der Zeit unheimlich spannende NGOs und Social Business kennengelernt. Und hatte immer das Gefühl, boah, denen hilft eigentlich keiner. Das ist total unfair. Es gibt 1000 Inkubatoren, es gibt 1000 Acceleratoren. Es gibt irgendwie nichts für Sozialunternehmer. Das ist irgendwie, war im Markt irgendwie nicht vorgesehen. Und da habe ich gedacht, boah, dann mache ich das doch. So, und das war so ein bisschen die Gründungsidee für die Impact, für die GmbH, weil wir gesagt haben, es wäre doch mal schön, wenn einer tatsächlich NGOs und Social Business helfen würde, noch nachhaltiger und noch wirkungsvoller zu werden. Und weil das aber tatsächlich natürlich nicht ohne Geld funktioniert, ihr habt es geahnt, muss man dann sich ein bisschen fragen, wie man seine Miete bezahlen kann. Und jeder hat zwar gesagt, das ist eine tolle Idee, was Sie da machen, Frau Ferkau, aber leider können wir Ihnen kein Geld dafür geben. Und dann habe ich sozusagen nochmal eine zweite Company dagegen gestellt, die Impact for Change, in der wir ganz klassisch Nachhaltigkeitsberatung machen, mit der wir aber die gemeinnützige Arbeit bezahlen. Und so können wir uns tatsächlich ein tolles und sehr spannendes Team irgendwie leisten. Und ja, nebenbei unterrichte ich noch ein bisschen irgendwie an Hochschulen und spreche auf so ein paar internationalen Konferenzen, bin in so ein paar Beiräten. Ja.
Ich muss auch noch einmal kurz nachhaken, Tanja, weil es ist so ein bisschen, ob du es verschluckt hast, aber du sagtest, du hast da 2015 mitgegründet. Da wollen wir mal explizit sagen, dass das Hanseatic Help war, was du mitgegründet hast, richtig?
Ja, genau.
Das ist ja ein Hamburger Brand inzwischen. Ich glaube, jeder Hamburger kennt es. Wir hatten auch schon mal die Geschäftsführerin hier bei uns zum Gespräch und das ist natürlich das ist schon sehr beeindruckend. Deswegen wollte ich das jetzt gerne nochmal explizit erwähnen.
Auch du bist total lieb. Ja, das war tatsächlich, das war auch eine sehr besondere Zeit. Ich bin noch mit vielen Leuten noch sehr verbunden. Das war wirklich, wir hatten damals einfach auch einen tollen Flow, muss man auch sagen. War auch nicht alles nur selbst gemacht, sondern hat auch zur Zeit gepasst. Aber ja, war sehr besonders. Schöner Hamburger Brand immer noch.
Sehr, sehr spannend. Aber was genau du bei Impact oder bei der Impact GmbH so machst, lässt sich ja erst greifen, wenn du es uns mal vielleicht so ein bisschen erklärst. Und wir sind auch dafür bekannt, dass man vor allem mir Sachen erklärt, als wenn ich 5 wäre. Dementsprechend kannst du uns noch mal sagen, wofür ihr da genau steht und was ihr da konkret macht?
Das mache ich super gern, obwohl ich weiß, dass du nicht 5 bist, ne? In der Impact GmbH haben wir uns tatsächlich das Thema systemischer gesellschaftlicher Wandel auf die Fahne geschrieben. Das klingt immer irgendwie sehr groß und auch irgendwie ein bisschen kompliziert, heißt aber eigentlich ja nichts anderes, als man versucht irgendwie die Dinge bei der Wurzel zu packen und nicht die Ursachen, also die großen Ursachen zu finden und nicht so sehr die Symptome zu bekämpfen. Und wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit anguckt, dann wissen wir, glaube ich, einfach alle, dass wir ganz oft über die kleinen, vielleicht leicht zu lösenden Dinge sprechen und gar nicht so gerne über die großen, schwierigen Themen. So, und weil wir natürlich aber auch sowas wie Wandel und Veränderung nicht alleine treiben können, haben wir gesagt, unser Hebel sind eigentlich die NGOs und die Social Business, die sich das ja alle schon auf die Fahne geschrieben haben, weil die tun das ja, die sind ja in den Markt gegangen, weil sie irgendeine gesellschaftliche Herausforderung, irgendetwas sich geschnappt haben und gesagt haben, dafür kann ich eine Lösung liefern. Und weil aber wir immer noch in einem Markt unterwegs sind, der, ich sag mal, nicht so unbedingt ein Payback dafür gibt, dass man das Richtige tut, haben wir gesagt, es wäre doch mal schön, wenn wir vielleicht versuchen, aus einer sehr holistischen Perspektive die zu unterstützen, einfach nur wirkungsvoller werden zu können. Und das ist, tun wir über unterschiedlichste Dinge. Das tun wir darüber, dass wir manchmal sagen, ja, welche Form von Ausgründung solltest du machen? Was ist vielleicht aber auch bei der Idee, bei der Vision irgendwie zu beachten? Was ist aber vielleicht auch zu beachten, wenn du wächst? Also Skalierung ist auch ein Riesenthema, ne? Ganz oft sagt man, oh, ich will nur wachsen und dann ist alles irgendwie gut. Und dann stellst du fest, ja, jetzt wachse ich, shit, und jetzt ist das eigentlich noch viel komplizierter als vorher. Mhm. Manchmal stellen wir aber auch eine Wirkungsfrage. Also manchmal ist es auch so, dass wir tatsächlich ein bisschen mit dem Finger auch in die Wunde gehen und irgendwie sagen, Mann, wir haben mal am Beginn irgendwie über die 17 SDGs gesprochen und dass das so die Basis von allem irgendwie sein sollte. Und lass uns doch nochmal hier irgendwie eine Wirkungsfrage stellen. Irgendwie wird wirklich die Ressource an der richtigen Stelle investiert oder geht das nicht einfach noch besser? Weil ich glaube, dass tatsächlich alle in meinem Bereich da draußen immer unter chronischer Ressourcenknappheit leiden. Ja, sei es finanziell oder sei es personell. Wir haben davon irgendwie nie genug. Und insofern versuchen wir einfach ein bisschen dazu beizutragen, dass die anderen das, was sie tun, noch besser machen können. Mhm.
Du hattest eingangs gesagt, Tanja, dass du ein bisschen in diese Welt eingetaucht bist, NGO ehrenamtlich zu arbeiten, zu unterstützen, dass man aber natürlich dann auch wieder Geld verdienen muss. Und ich finde das sehr spannend, weil dieses Thema Social Entrepreneurship, das ist ja in Hamburg seit einigen Jahren und sicherlich auch durch dich als eine der Treiberinnen, eine wachsende Größe. Also es gibt die Social Entrepreneurship Strategie der Stadt. Es gibt da inzwischen auch Akteure, die versuchen, da eine Sichtbarkeit herzustellen. Wir haben zum Beispiel auch ja mal mit Boris Koslowski gesprochen. Und ich glaube, was ja, da hätte ich gerne deine Einschätzung, immer wieder schwierig ist im allgemeinen Verständnis, wenn man sagt so Social, denken ja viele sofort, kostenlos, ehrenamtlich, spendenbasiert. Und eigentlich soll ja dieses Social Entrepreneurship das sein, dass man nachhaltig wirken kann, aber eben mit einem validen Geschäftsmodell dahinter. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ist immer der Ressourcenknappheit ein großes Thema. Siehst du auf der einen Seite, dass in der Gesellschaft inzwischen besser verstanden wird, was Social Entrepreneurship ist? Oder müssen wir da auch nochmal ganz von vorne anfangen, das nochmal transparenter machen? Und ist es inzwischen vielleicht sogar auf dem Weg einfacher geworden, damit auch Geld zu verdienen? Hast du ja wahrscheinlich auch deine eigene Erfahrung, ne? Also.
Ja, klar, da habe ich komplett meine eigene Erfahrung. Aber um das vielleicht mal von vorne irgendwie aufzurollen. Ich könnte starten mit einer kleinen Anekdote. Ich bin tatsächlich in meinem ersten Jahr, 2017, nochmal irgendwo in einer lustigen Runde von Innovationsleuten fast des Raumes verwiesen worden, weil ich ja quasi in so einem innovativen Kreis irgendwie saß und aber kein Patent vorzuweisen hatte. Also da kommen wir her. Ja, wir kommen aus einer Welt, in der Innovation hieß, wenn du kein Patent hast, kannst du nicht innovativ sein. Ja, also da finde ich, hat sich die Welt schon ganz schön gut weiterentwickelt. Ich glaube, soziale Innovation ist zumindest was, ich will mal nicht sagen, jeder auf der Straße, aber damit können einige Leute schon was anfangen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass die Wegstrecke noch wahnsinnig weit ist, weil die Rahmenbedingungen einfach noch, ehrlich gesagt, so gar nicht stimmen. Ja, uns egal, ob wir über gesellschaftsrechtliche Aufstellungen reden, ob wir über Finanzierung reden. Es gibt einfach unfassbar viele Barrieren. Also aus meiner Sicht ist man auch ein bisschen crazy, wenn man eine GmbH gründet, weil man hat alle Barrieren einer GmbH. Das ist ja gut. Das ist ja auch gut so geregelt in Deutschland. Aber man hat zusätzlich sozusagen noch quasi diese Klammer über die Gemeinnützigkeit. Man hat so ein bisschen den Doppelwopper, der das Leben nicht leichter, sondern ehrlich gesagt nur schwieriger macht. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen sich, wenn wir wollen, dass Social Entrepreneurship das neue Normal wird, was es ja eigentlich sein sollte, weil wir reden ja darüber, dass die Welt diese Geschäftsmodelle braucht. Die Welt braucht Geschäftsmodelle, in der Kosten eben nicht mehr externalisiert werden. Die Welt braucht Geschäftsmodelle, in denen von Anfang an Purpose im Modell und im Unternehmenszweck irgendwie steht und nicht Gewinnmaximierung. Also wenn wir wollen, dass wir davon mehr Leute haben, dann müssen wir die Rahmenbedingungen anpassen. Und die Rahmenbedingungen sind immer noch, wenn wir auch in andere Länder gucken, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken mit einer eigenen gesellschaftsrechtlichen Form, dann gibt es einfach schon ein paar Rahmenbedingungen, die könnten wir besser machen in Deutschland. So, und ich wünsche mir einfach, dass das mehr gehört wird, weil natürlich sind wir immer noch, wir sind eine totale Minderheit. Ne? So viele Social Entrepreneurs gibt es dann einfach nicht da draußen. Gilt immer noch so ein bisschen als zu exotisch. Und ich glaube, gesellschaftliche Transformation kriegst du erst hin, wenn es nicht mehr das Exotentum aus der Ecke ist, sondern wenn es tatsächlich Mainstream geworden ist. Erst dann kriegst du einen Change hin.
Hast du denn das Gefühl, dass ich sag mal, mehr Druck auf dem Thema Circular Economy, Nachhaltigkeit, Klima ist als noch vor ein paar Jahren oder quasi gerade eher das Gegenteil durch die aktuellen politischen Entwicklungen, dass es wieder gefühlt 10, 15, 20 Jahre nach hinten geht?
Ja, also ich würde sagen, jeder, der lange in dem Markt unterwegs ist, hat im Moment eher das Gefühl, wir haben einen Backlash. Mhm. Also wir waren schon mal weiter vor 3 Jahren. Und eigentlich ist es absurd. Die Welt steht in Flammen. Es ist ja völlig egal, wo wir hingucken. Irgendwie, du beschäftigst dich mit Permafrost in Sibirien, du beschäftigst dich mit Demokratie, mit Bildung. Es ist völlig egal, welches Thema du dir von gesellschaftlichen Herausforderungen irgendwie anguckst. Wir sind nirgends richtig besser geworden und gerade 1,5 Grad gerissen. Machen irgendwie einen extremen Klimarekord nach dem anderen. Ich würde sagen, es ist von der Aufmerksamkeit her schlechter geworden. Also die Spanne zwischen Realität und was ist den Leuten eigentlich klar, was passieren musste versus was sagt mir das eigene Handeln. Dann fahre ich doch jetzt mal erst recht übers Wochenende nach Mallorca, wenn das hier schon alles so schlimm ist, ist eigentlich nicht so richtig zu erklären. Und es ist eigentlich auch nicht wirklich zu erklären, warum die alarmierenden Nachrichten, die wir aus der Wissenschaft ja bekommen, also dass mittlerweile die Modelle anpassen müssen, weil die Realität ist nicht mehr abbildbar in den Modellen, die wir haben. Also für mich ist das so ein bisschen, dass ich denke, es müsste doch jetzt jeder, wirklich jeder verstanden haben. Aber das ist einfach nicht so. Und ich glaube, das ist aus dem persönlich-privaten vielleicht auch zu erklären, dass Menschen einfach sagen, ich merke, dass das Einkaufen teurer geworden ist. Ich merke bei mir ganz persönlich, dass die Zukunftsperspektive nicht mehr so positiv ist. Und jetzt habe ich eigentlich noch weniger Motivation, irgendwie gesellschaftlich was zurückzugeben. Das ist eigentlich eine ganz traurige Entwicklung. Man würde sich das eigentlich genau andersrum wünschen.
Ja, wir hatten letztens den Professor Dr. Mujib Latif hier, ja. Der Klimaforscher.
Ja.
Und er hat was Spannendes gesagt, was ich auch teile. Also A, das, was du sagst, die Leute haben einfach jetzt andere Probleme in der Hinsicht, die gerade näher am Portemonnaie sind, anstatt irgendwie die Umwelt oder die Kurzfristigkeit vor Langfristigkeit halt sehen. Und halt auch dieses, wie er meint, das ist nicht so unmittelbar greifbar, ne? Wenn wir, weil das Weltklima ist ja quasi, wenn wir hier was machen, passiert ja trotzdem, die Polkappe schmelzt ja trotzdem am Nordpol und am Südpol. So, dass das gar nicht für die Leute mehr so greifbar ist, was das bedeutet. Und ich glaube, dementsprechend fühlt sich auch keiner dafür verantwortlich, vielleicht in der Eigenperspektive.
Entkopplung von Ursache und Wirkung, ne? Das,
ja, total.
Die Machtlosigkeit, die sich dadurch gefühlt so einstellt. Aber es ist ja, glaube ich, auch genau etwas, wogegen du wirken möchtest, ne? Um so einen systemischen Wandel herbeizuführen.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht nochmal einen halben Satz irgendwie zur Entkopplung. Eigentlich ist es ja absurd. Ich meine, wir hatten gerade irgendwie den trockensten Monat irgendwie seit, das ist schon wieder irgend so ein neuer Rekord. Und das ist eigentlich ja ganz nah. Also Leute sagen, die Balkonpflanzen sind trockener, irgendwie wer einen Garten hat, weiß das. Also eigentlich ist das gar nicht so entkoppelt. Die Leute kriegen es ja schon irgendwie mit, aber sie machen es nicht zu ihrem Thema. Und ich glaube, das ist vielleicht die eigentliche Entkopplung, zu sagen, ich weiß das irgendwie und ich kriege das auch mit, weil mittlerweile sind wir irgendwie auch in Deutschland tatsächlich von den ganzen Extremwetterphänomenen ja betroffen. Es ist ja nicht so, dass das nur mehr am Ende der Welt passiert, da konnte man das irgendwie verstehen, sondern es ist ja ganz nah an der Haustür irgendwie angekommen. Aber trotzdem setzen die Menschen einfach andere Prioritäten. Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir knacken müssen, ne? Also warum setzen die Menschen andere Prioritäten, wenn das eigentlich alles viel näher kommt? Egal, und da reden wir jetzt auch mal über Demokratie oder über Krieg oder so, war auch schon lange nicht mehr so nah und so sehr vor der eigenen Haustür. Und ja, deswegen brauchen wir diese Player, die für viele dieser Herausforderungen echt gute Lösungen haben, aber auch so ein bisschen allein auf weiter Flur irgendwie kämpfen und wie gesagt unter Rahmenbedingungen arbeiten, die zum Teil ja tatsächlich auch prekär sind. Also Geld zu verdienen ist halt einfach oftmals unmöglich und zumindest mal schwierig. Und investives Kapital bekommst du einfach nicht als Sozialunternehmer, weil du die Rendite, die dir ja auch nicht wichtig ist, du bist ja nicht angetreten, um 15% zu machen und dann in Exit zu gehen. Das ist ja nicht deine Maxime, sondern deine Maxime ist ja, die Menschen fair zu bezahlen und irgendwie gut ins nächste Jahr zu kommen und eine solide Rücklage zu haben. Aber dein Ziel ist ja nicht Renditemaximierung. Und deswegen kommst du einfach an kein investives Kapital. Und das macht es, glaube ich, nochmal doppelt schwierig für die Menschen, die dabei sind, dabei zu bleiben. Aber es ist auch nochmal doppelt schwierig, Nachwuchs zu generieren, weil wir bräuchten eigentlich ganze nächste Generation, die alle sagen, wir werden jetzt alle Social Entrepreneurs, dann wäre die Welt echt eine andere.
Aber du hast mir jetzt das Stichwort auch gegeben. Ihr habt ja auch ein neues Projekt, und zwar der Fast Forward Future Bildungsfonds, wenn ich das richtig genannt habe. Mhm. Kannst du uns mal erklären, was es damit genau auf sich hat?
Ja, super gerne. Da könnte man nochmal ein bisschen anfangen mit der Welt, die in Flammen steht und 1000 Probleme hat, auf die die Welt ja zum Teil eine Antwort hat, indem sie uns ja mit den SDGs schon mal so einen Handlungsrahmen gegeben hat und auch gesagt hat, oh, Bildung ist irgendwie eine gute Idee. Damit können wir irgendwie eine Menge lösen und vor allen Dingen mit nachhaltiger Bildung können wir eine Menge lösen. Also insofern haben wir auf der einen Seite die Problemschere und auf der anderen Seite aber die Lösungsantwort. Und wir sind vor einiger Zeit von einer Hamburger Stiftung und der Bukea gefragt worden. Das ist so eine klassische Aufgabenstellung, die wir oft haben. Weißes Blatt Papier, soll irgendwas Neues passieren? Wir wissen noch nicht so genau, was da eigentlich passieren soll. Aber vielleicht kann Impact das ja lösen.
Mach mal eben.
Ja, genau. Und so sind wir gefragt worden, ob wir uns vorstellen könnten, so einen Bildungsfonds mit zu konzipieren, der so ein bisschen die Problematik von BNE aufgreift, nämlich dass das im Moment auf der anbietenden Seite nicht so ein attraktives Zukunftsmodell ist. Also es ist eigentlich genau das, was ich eben auch zu Social Entrepreneurs gesagt habe. Viele von denen sind ja auch quasi Social Entrepreneurs, weil das Thema einfach nicht gut genug bezahlt wird. Und auf der nachfragenden Seite haben wir eher die Schere, dass die Leute entweder die Angebote nicht bezahlen können oder die Themen überhaupt nicht bei ihnen ankommen, weil es doch eher einen elitäreren Kreis irgendwie anspricht. Und der Bildungsfonds hat quasi ein neues Finanzierungsmodell und möchte sozusagen auf der anbietenden und auf der nachfragenden Seite mehr Fairness schaffen und in der Mitte aber eben auch dafür sorgen, dass thematisch über alle Themen, alle 17 SDG-Themen gesprochen wird und wir tatsächlich uns auch in einer Welt bewegen, in der wir uns nicht primär irgendwie mit Förderanträgen und langem Ausfüllen von Dingen beschäftigen, also ich sag mal dem Ganzen drumrum, sondern viel stärker über die Inhalte kommen und das ganze formale, papiertechnische drumrum easy, schlank und einfach für alle beteiligt machen. Und da muss man vielleicht tatsächlich auch nochmal sagen, dass finde ich extrem spannend, weil genau das ist systemischer Wandel, zu sagen, wir haben hier ein Problem. Wir können das mit den bekannten Tools so auch nicht lösen. Ja, wir können es für die nächsten 10 Jahre ein bisschen Geld irgendwie BNE außerschulisch irgendwie im Markt verteilen. Aber wir wissen, dass wir eigentlich das Problem damit nicht wirklich knacken. Und insofern muss man sagen, dass die Bukea, bei der das Thema aufgehängt ist und auch die Hamburger Klimaschutzstiftung, das extrem toll machen, weil sie einfach auch wirklich den Mut haben, in Frage zu stellen, wie man es halt in den letzten Jahren gemacht hat und im Bereich BNE und außerschulischen Bereich es komplett neu aufstellen. Also insofern Hammer-Projekt, was, glaube ich, Hamburg ganz woanders hin katapultieren könnte, weil es weil es so ein bisschen aufräumt damit, dass es alles besser wird, wenn man einfach nur mehr Geld reintut. Ja, dann werden Teile besser, aber nicht alles wird besser. Man muss halt wirklich auch an den Rahmenbedingungen schrauben.
Ja, super spannend. Und wie toll, dass man da auf euch zukommt und sich die Expertise auch dann bei euch holt, ne? Das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass jeder es dann doch irgendwie selbst versucht, anstatt sich dann auch zusammenzutun. Ein ganz anderes Thema, aber ich weiß, dass dich das auch interessiert, ist ja, wenn man von Wandel spricht, ganz anderer Wandel, aber zum Beispiel die Science City Hamburg-Bahrenfeld, also der neue Stadtteil, der entsteht. Das ist ja auch insofern ein Wandel, als dass jetzt mal so ein Stadtteil konzipiert wird um die Wissenschaft herum, aber eben auch eine Riesenchance. Es soll ja nicht nur dort Labore und Büros und sowas entstehen, sondern tatsächlich auch Wohnen, Arbeiten, Leben, also das ganze Paket. Bist du da auch in irgendeiner Form involviert, dass man auch rechtzeitig genau diese Themen dort platziert und von Anfang an auch mitdenkt?
Das kann doch kein Zufall sein, ne?
Ich habe recherchiert, Tanja.
Und richtig gut
Die
recherchiert.
Frage
Ja, es ist
stand nicht
tatsächlich.
in unserer Frageliste, Nina.
Ja, ich weiß. Deswegen wundere ich mich auch gerade. Das ist aber, ich finde es eine extrem tolle Frage. Also ja, ich bin da engagiert, ich sitze am Beirat, aber die Frage ist super toll, weil das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance aus meiner Sicht, ein Stadtteil komplett from scratch neu zu denken. Also der Stadtteil itself ist ja da, Bahnfeld gibt es ja, ne? Aber sozusagen zu sagen, alles, was ich da jetzt baue und entwickle, baue ich eben nicht nur so, dass das total toll für die Wissenschaft ist. Check, das können wir. Ja, Daisy, das ist mega, ja, was auf der wissenschaftlichen Seite dort passiert. Aber ich gucke eben auch, wie kann soziale Innovation dort stattfinden und auch tatsächlich bei den Menschen ankommen und wie kann ich auch an der Stelle Wissenschaft und Stadtteil miteinander vermischen. Und jeder, der Bahnfeld gut oder auch nur ein bisschen kennt, weiß, das ist eigentlich kein naheliegendes Match. Ja, das ist jetzt sicherlich kein Stadtteil, in dem es eine überdurchschnittliche Quote an Menschen gibt, die sich extrem für Wissenschaft interessieren, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Und ich finde, hier ist eben zu beweisen, und genau das versuchen wir gerade, dass man es schaffen kann, Angebote zu schaffen, die eben jenseits von tollen Startup, Nasslaboren, ach, alles geplant, alles total toll, aber es eben die wissenschaftliche Denke, sondern wie kriegen wir es hin, in diesem Stadtteil Angebote für Kinder, für Jugendliche, aber auch für ganz normale Menschen irgendwie zu schaffen, dass Wissenschaft eben auch ein Thema für sie sein kann. Und da kommt eigentlich die Schere zurück wieder zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, ne? Es ist einfach eine Grunddenke, dass es so ein paar Themen gibt, Wissenschaft, viele Bildungsthemen, die insbesondere für Menschen, die ein bisschen bildungsferner sind, so sind, dass sie denken, das ist nichts für mich. Und das ist ein Riesenloss, glaube ich, für eine Gesellschaft. Also wenn ein Bevölkerungsteil einfach denkt, das ist nichts für mich, dann geht uns gesamtgesellschaftlich unfassbar viel verloren. Und wir müssen das einfangen, weil sonst bricht Gesellschaft einfach auch immer weiter auseinander. Das ist keine gute Entwicklung. Und in der Science City versucht man gerade sehr, das zusammenzubringen.
Ja, man spürt da eine Leidenschaft für das Thema, weil ich komme ja tatsächlich dann von dieser Wissenschaft- und Forschungsseite, das ist halt auch mein Job, und musste gerade so daran denken, als du deine Geschichte erzählt hast, was für ein Patent hast du denn? Und wenn du kein Patent hast, bist du nicht innovativ, weil das ist natürlich genau da der Kern, diese Deep Tech Startups, die da ja so innovativ sind. Und deswegen finde ich es eben so toll, dass das jetzt auch die Chance ist, zu zeigen, und ohne die andere Innovation geht es aber eben auch nicht, wirklich was Gutes zum Gelingen zu bringen. Und deswegen finde ich das so toll, dass sich hier dieser Kreis einfach schließt, wo man es vielleicht erst auf den ersten Blick gar nicht so
Aber
erwartet.
geht es vielleicht auch dann so ein bisschen darum, das ganze Thema, wie gerade schon beim Cleaner, anfassbar zu machen? Also Deep Tech ist ja dann auch mal sehr eine Theorie und sehr hinter verschlossenen Türen sozusagen in den Laboren. Und wenn man jetzt das Thema mit der Science City halt auch erlebbar, anfassbar macht, dann nehmen die Leute das ja auch eher an für sich und versuchen das auch eher zu verstehen.
Total. Also ich glaube, dass Erlebbarkeit und Anfassbarkeit etwas ist, ohne dass du tatsächlich so ein bisschen sperrigere Themen, Wissenschaft ist definitiv eins davon, Nachhaltigkeit ist aber auch eins davon oder Resilienz, damit können die meisten Leute dann doch irgendwie nichts anfangen. Was ist denn das jetzt ganz konkret? Und ich glaube, du musst es immer schaffen, das für die Menschen relevant zu machen. Also es hat einmal ein sehr schlauer Mann gesagt, wir müssen das ins Mainstreaming bringen. Und das ist total richtig. Ja, das muss so ein Allerweltsthema sein, was irgendwie so rein floatet auch in dein Leben, weil dann fühlst du dich plötzlich auch dafür zuständig. Was muss ja auch irgendwie einen Grund geben, warum es tatsächlich eigentlich im Moment eher eine Reaktanz auf dem Thema gibt. Warum viele Leute sagen, boah, bleib mir irgendwie mit Nachhaltigkeit irgendwie vom Leib. Damit will ich gerade irgendwie gar nichts zu tun haben. Oder ich habe andere Probleme, wo ich immer denke, so viele andere fallen mir außerhalb von Nachhaltigkeit gar nicht ein. Aber das ist diese Grundreaktion, die du gerade oft bekommst. Und da muss man aber eben auch sagen, da haben wir alle aus dem Nachhaltigkeitsbereich auch die falsche Geschichte erzählt. Also wir müssen einfach auch Geschichten erzählen, die den Menschen Spaß machen, wo sie dabei sein wollen. Ja, und wir müssen raus, ein bisschen auch kommen aus diesem, sagen wir, leicht elitären Best-Case-Szenario. Und da haben wir hier nochmal was ganz Tolles, was aber auch bei den meisten Menschen irgendwie wirklich am Alltag irgendwie vorbeigeht. Wir müssen es irgendwie schaffen, das so spannend und so lebensnah und so, ja, so attraktiv zu machen. Und wie gesagt, Rahmenbedingungen und Regulatorik ist da eben halt nur ein Teil davon. Das andere ist aber, glaube ich, wirklich auch, wie wir kommunikativ mit solchen Themen umgehen. Wie schaffen wir das, wirklich das wieder ins Leben der Menschen zurückzuholen? Weil das ist gerade ein bisschen am
Wegschwimmen. Ja, man kennt es ja auch aus der Psychologie, dieses hinzu, Motivation ist ja stärker als eine Weg von Motivation, ne? Dementsprechend. Ja, total. Du hast ja gerade schon gesagt, und wir haben es ja auch lapidar am Anfang gesagt, du bist mal hier dabei und da dabei und hast ungefähr 10.000 Projekte, die du da am Kochen hältst. Das heißt, du bist sehr, sehr auch viel mit verschiedenen Akteuren aus der Zivilgesellschaft, der Politik, der Wirtschaft ja auch unterwegs. Kannst du vielleicht für uns mal einordnen, wie Deutschland in dem ganzen Bereich Social Innovation so international vielleicht dasteht und vielleicht zu anderen Ländern vielleicht auch?
Mhm. Ja, also total gerne. Ja, ich glaube tatsächlich, vielleicht nochmal ein Satz dazu, das ist tatsächlich etwas, was uns ein bisschen besonders macht, ist tatsächlich, dass wir wirklich mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren im Gespräch sind. Ich glaube, das führt einfach dann zu einer etwas anderen Sichtweise, die nicht ganz so silomäßig ist, wie das eigentlich oft im Markt ja üblich ist. Du kommst aus einem Teilbereich und den kannst du halt super gut, aber es fällt dir schwer, die Perspektive der anderen einzunehmen. Ich glaube, es ist auch der Grund, warum Stiftungen gerne mit uns arbeiten, weil wir tatsächlich sehr viele unterschiedliche Perspektiven einnehmen und das Ganze meistens noch sehr strategisch und analytisch irgendwie sehen. Wenn wir auf den Bereich Social Entrepreneurship gucken, ja, kann man einmal irgendwie direkt auf die Zahlen gucken, sind ungefähr so 100.000 irgendwie in Deutschland. Das finde ich gar nicht so viel. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt erschreckend wenig, ja, für fast 90 Millionen Menschen, aber egal. Also wir sind einen weiten Weg gegangen, ne? Deswegen, also wir sind nicht mehr 2017, wo ist denn Ihr Patent, Frau Ferkau? Das ist schon mal super. Und wir sehen auch, ja, du hast das vorhin genannt, Dominik, irgendwie die Social Entrepreneurship Strategie der Stadt Hamburg, die wirklich in einem tollen Prozess irgendwie erarbeitet wurde. Diverse Netzwerke, Cent oder Ashoka, also da gibt's irgendwie ganz, ganz viel. Auch die Sichtbarkeit von Akteuren, ich finde, da hat sich wahnsinnig viel bewegt irgendwie in den letzten 5 Jahren. Wenn wir uns so ein bisschen im internationalen Vergleich irgendwie angucken, finde ich, gibt es schon noch andere Länder, wo man sich was abgucken kann. Also Großbritannien oder Niederlande oder auch Australien. Also sogar in den USA gibt es einfach viele Teilbereiche, die besser unterstützt werden. Sei es, dass es irgendwie regulatorisch irgendwie einfacher ist oder dass man leichter Zugang zu bestimmten Finanzierungsquellen haben, weil die Finanzierung ist tatsächlich wirklich ein Problem. Auch tatsächlich Anerkennung ist irgendwie ein Thema. Also ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wir könnten noch viel mehr. Und ich glaube auch immer, dass, ich habe immer gesagt, warum nimmt sich irgendwie nicht Hamburg dieses Thema? Also warum versuchen wir so verzweifelt irgendwie so eine super Startup-Stadt zu werden, die wir eh nicht mehr werden, weil die anderen uns meilenweit voraus sind? Warum schnappen wir uns nicht das Thema Social Entrepreneurship? Also warum wollen wir nicht da die Besten sein? Ja, also ich glaube, da könnten wir, auch wenn wir ein bisschen über unseren Tellerrand schauen würden, was wir aus anderen Ländern irgendwie lernen können, könnten wir, glaube ich, uns eine Menge zusammensuchen und auch ein Ökosystem schaffen, was es einfach für die Social Entrepreneurs viel einfacher machen würde und was vielleicht den einen oder anderen von der Uni direkt in dieses Feld ziehen würde. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass das viel mehr ein ganz klassischer Werdegang wird für die nächste Generation, die wir so dringend brauchen.
Das ist ja eigentlich schon das perfekte Statement für unsere nächste Frage, wo wir, ne, du gibst sehr viele Impulse rein, bist ja sehr aktiv. Wenn du dir jetzt aber einfach mal was wünschen könntest für die Zukunft von Social Impact in Deutschland oder vielleicht auch ganz besonders hier in Hamburg, ja, gibt es da etwas, wo du sagst, so, das ist auf meiner Wishlist, egal wie realistisch es ist, dass es umgesetzt wird, aber was, wo sagst du, ich habe einen Wunsch frei, das hätte ich gerne.
Oh, ich hätte ganz viele Wünsche. Damit geht's schon mal los. Ich glaube, ich würde mir an erster Stelle eine Gesellschaftsform wie in Frankreich wünschen, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein Dreh- und Angelpunkt ist, der Gründen viel einfacher machen würde und der auch Ausgründen viel einfacher machen würde, weil wir sind tatsächlich oft auch an der Schnittstelle, wo NGOs zu uns kommen und sagen, wir wollen eigentlich eine eigene Erlöskette aufbauen. Weil sie natürlich auch gelernt haben, ne, klassische Fördergelder, das wird weniger irgendwie im Markt und es ist auf jeden Fall smart, ein eigenes Geschäftsmodell aufzubauen. Und die haben alle eigentlich nicht so viele Optionen, weil die GmbH für die meisten einfach zu teuer ist, die GOG keine gute Anerkennung hat und das war es dann auch schon irgendwie an Opportunities. Also von daher wäre es, glaube ich, die ESUS, die Form aus Frankreich, das hätte ich total gerne, könnte auch in Teilen anders aussehen, aber eine gesellschaftsrechtliche Form, die anerkennt, was ich tue und deswegen auch gleich mit bestimmten Benefits kommt und nicht nur mit mehr Problemen, so wie es bei uns der Fall ist. Dann würde ich mir, glaube ich, gesellschaftlich wünschen, dass es mehr Anerkennung gibt und nicht so viel Fragezeichen, wie, was ist das denn und wie zahlst du denn deine Miete? Also man kriegt immer noch so ein bisschen dieses total mitleidige, was, ernsthaft, wirklich, also du könntest doch alles machen, warum machst du denn jetzt gerade das? Also das ist wirklich immer noch wahnsinnig verbreitet, also auch bei mir lustig, als ich dann nach der GmbH die GmbH gegründet habe, weil ich gesagt habe, ja, ich muss auch meine Miete zahlen, haben die Leute alle gesagt, oh, endlich, da bin ich aber beruhigt. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich total komisch, ja, das müsste doch genau andersrum sein, ja, aber da waren diverse, also ihr müsst euch auch vorstellen, das ist ja schon irgendwie 8, 9 Jahre her, ja. Und da war die Welt auch noch ein bisschen anders. Aber es war wirklich, es gab ganz schön viele mitleidige Blicke, so ein bisschen. Jetzt ist sie echt crazy geworden, ja. Und
Da hat das Kind nichts mehr zu essen auf dem Teller.
Ja, genau, ne? Nichts mehr. So muss es verhungern, das Kind. Und ich glaube, dass die Social Entrepreneurship Idee die normale Idee ist, der Standard, by default, das ist das neue Normal und das andere ist das Ungewöhnliche. Die Gewinnmaximierung, Wachstum ist besser, egal welches Wachstum, egal um welchen Preis, das ist leider heute unser Normal und ich glaube, wenn das flippen würde, wäre das irgendwie total schön, dass irgendwie Purpose nicht nur oben drüber steht auf der Website, sondern tatsächlich Teil vom Geschäftsmodell ist. Und damit würden sich, glaube ich, auch ganz viele gesellschaftliche Herausforderungen ganz easy lösen, weil ich glaube, wenn wir in den Rahmenbedingungen, ich sag mal, das Thema Externalisierung von Kosten anders anpacken würden, dann würden plötzlich die Social Entrepreneurship Geschäftsmodelle, dann wären die plötzlich voll wettbewerbsfähig, dann wären die wahrscheinlich, hätten die sogar einen Benefit im Markt, ja. Aber in einer Welt, in der wir das so ein bisschen parallel haben und an ganz vielen anderen Stellen eben immer noch sagen, oh, du externalisierst die Kosten, mir doch egal, kann ja die Allgemeinheit tragen. Und dann gibt's irgendwie die crazy Social Entrepreneurship-Leute, die sagen, ja, das will ich aber nicht und das fühlt sich nicht gut an, das machen wir mal einfach nicht. Deswegen kostet mein Produkt halt irgendwie 30% mehr. Und der Konsument entscheidet eben im Moment einfach extrem viel nach Portemonnaie. Sind die nicht wettbewerbsfähig an vielen Stellen? Und ich glaube, da muss ein Switch her. Und wenn wir den hinkriegen, dann wird es einen totalen Boost in dem Sektor geben.
Da haben wir was zu tun, was genau was du sagst, ne? Also, ich sag mal, so eine Gesellschaftsform einzuführen wie in Frankreich ist wahrscheinlich dann ein leichtes. Das müsste man halt wollen, diese politische Rahmenbedingungen oder rechtliche Rahmenbedingungen umzusetzen. Spricht jetzt kein physikalisches Gesetz dagegen. Aber die Externalisierung von Kosten, dass das natürlich das große Problem ist, ja, müsste man tatsächlich angehen.
Ja, ich glaube, das ist aber dann am Ende, wie in ganz vielen Projekten, einfach der Konsument, wie du auch schon sagst, dann entscheidet, was am Markt passiert und was nicht passiert. Also wenn wir alle bereit sind, diese 30% mehr zu tragen, dann wird das ja auch, der Druck wird ja auch so groß sein, dass es dann so funktioniert. Du sprichst mir gleich ins Gesicht.
Ja, nein, also ja und nein, also nein, weil, ja, du hast total recht, ne? Also der Konsument hat schon die Power über seinen Kassenbon, ja, das ist halt wirklich Kraft, die er ausüben kann, dass der Hebel, den er hat. Aber wir leben ja schon immer noch in einem System, in dem eben die Oatly mit 19% versteuert wird und die Kuhmilch mit 7, ja, in denen eben Limonadenhersteller dafür kämpfen müssen, dass sie Limonade heißen dürfen, obwohl sie weniger Zucker haben. Ich meine, Entschuldigung, in welcher Welt sind wir denn da gerade irgendwie unterwegs? Das ist doch total crazy alles, ja? Und da muss man eben sagen, eigentlich musst du diese Wettbewerbsverzerrung, die wir gerade haben, die ja aus einer Regulatorik rührt, die ist von kurz nach dem Krieg irgendwie eingeführt worden, wo man gesagt hat, das gute Stück Butter und der gute Zucker und das Fleisch und ist alles total wichtig. Ja, aber wir leben halt irgendwie in einer anderen Welt. Das ist jetzt ganz schön lange her. Das müsste alles angepasst werden. Und da hinken wir wahnsinnig hinterher. Und ja, der Konsument Ich finde immer sehr ungerecht, wenn man es auf den Konsumenten schiebt. Ja, der Konsument hat eine Verantwortung. Ja, und wir müssen alle besser werden. Gar keine Frage. Aber du kannst es nicht nur auf den Konsumenten schieben, weil es gibt einfach genügend Leute, für die ist das relevant. Die können sich nicht den Kokosblütenzucker bei Butni für 4,99 leisten. Ja, absolut. Ist absurd, das ist ja. Und Zucker eben sonst irgendwie 50 Cent irgendwie kostet. Also da stimmt einfach etwas nicht. A, in der Regulatorik, aber auch B, in was wird dir denn als Konsument als die einfachste und beste Lösung angeboten? Und wir sind alle bequem. Es muss convenient sein. In der Sekunde, wo Nachhaltigkeit more convenient ist, werden die Leute auf das richtige Produkt gehen. Aber das, was im Moment passiert, jeder sagt, ja, so, ich habe irgendwie auch eine neue nachhaltige Umverpackung. Der Konsument ist gar nicht bereit, dafür 3 Euro mehr zu zahlen. Sag ich, ja, der Fehler ist doch schon in der Denke, ja, dass das auf den Konsumenten abgewälzt wird. Also ja, die es können, die können das tun und die können auch in den Biomärkten irgendwie einkaufen. Aber die Durchschnittsleute, die können das nicht. Wer ein klassisches Durchschnittseinkommen hat und 4 Köpfe zu ernähren hat, der kauft nicht dauerhaft bio und regional, wo ein Kilo Paprika irgendwie 9,90 Euro kostet. Das kann einfach keiner bezahlen. Deswegen müssen wir daran, dass die nachhaltige und die richtige Konsumentenentscheidung den Konsumenten auch echt einfach gemacht wird. Und das, da sind wir einfach noch nicht und da müssen wir aber hin. Und dann flippt's auch. Dann wird's auch einfach sein.
Fast schon das perfekte Schlusswort, aber alle, die uns gerne hören, wissen, das ist immer eine Frage, die wir stellen, die ist immer unsere Abschlussfrage. So auch diesmal, liebe Tanja, und zwar, was bedeutet für dich ganz persönlich der Blick über den Tellerrand?
Ich glaube, der Blick über den Tellerrand ist für mich einmal, das ist schon das größere Bild wieder, aber es ist einmal der Blick irgendwie in andere Regionen. Also was heißt das, was ich hier tue, für Menschen, die woanders leben und die quasi in den Generationen nach mir kommen? Das ist für mich so der eine Teil, glaube ich, von über den Tellerrand blicken. Und der zweite Teil ist aber vielleicht auch nochmal im Hier und Jetzt irgendwie zu gucken, in welchem Kontext bewege ich mich eigentlich und mache ich eigentlich das Richtige? Und auch ich habe irgendwie immer Ressourcenknappheit. Kann ich das, was ich mache, nicht vielleicht noch besser machen, weil ich mit jemandem zusammenarbeite, weil ich kollaboriere, weil ich irgendwie einfach daran glaube, dass wir gemeinsam viel mehr bewegen können, als wenn das jeder irgendwie einzeln für sich macht? Ich glaube, es sind so die 2 Aspekte für mich.
Das passt ja auch wunderbar in alles, was du uns vorab erzählt hast, gemeinsam und über die eigenen Grenzen schauen und dass wir dann zusammen tatsächlich dann auch die Macht hätten, irgendwas Gutes und Positives zu bewegen. Liebe Tanja,
wir haben die Macht.
Das wird das Statement sein von unser Zitat quasi. Danke für deine Zeit. Danke, dass wir heute mit dir sprechen durften über das Thema Social Entrepreneurship, über deine Impact G GmbHs und deine ganzen Beiräte und alles, was du noch so gemacht hast in deinem Leben und weiterhin tun wirst. Alle Infos zu dir und zu deinen Unternehmen findet ihr in den Shownotes. Und mir bleibt nichts weiteres zu sagen als vielen lieben Dank, Tanja, vielen lieben Dank, Nina. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ihr Lieben. Nina, das hat echt Spaß gemacht. Danke, Dominik. Danke, ihr beiden.
Vielen Dank. War uns ein Vergnügen.